ARD.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hier ist eine brandneue Ausgabe des Plus-Minus-Podcasts. An meiner Seite Anna Planken.
Und auf der anderen Seite David Alf. Wir widmen uns hier Woche für Woche den Wirtschaftsthemen, die wirklich wichtig sind. Wirtschaft, die euch weiterbringt.
Und in dieser Woche geht es mal wieder, ja, man entkommt ihnen dieser Tage einfach nicht, um die USA. Genauer gesagt, unser Verhältnis zu den USA. Und noch genauer gesagt, um unsere Abhängigkeit von den USA.
Und wir sind echt abhängig von amerikanischen Unternehmen, gerade was die Tech-Branche angeht. Google, Amazon, WhatsApp. Ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht mindestens einen der Dienste nutzt. Und natürlich nicht nur privat, echt auch auf der Arbeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass unser Arbeitgeber seine Daten auf Servern von Amazon Web Service liegen hat, ist ziemlich groß.
Und wenn wir sagen, es geht um die Abhängigkeit von den USA, dann meinen wir natürlich auch, wie gut ist das eigentlich? Wie abhängig sind wir genau? Das zu wissen scheint nämlich wirklich ratsam zu sein.
Warum? Na klar, weil wir es mit Mr. Unpredictable, Herrn Unberechenbar im Weißen Haus zu tun haben. Donald Trump entscheidet, wie er lustig ist. Und was passiert, wenn er vielleicht einfach mal den Internetstecker zieht? Findet ihr das übertrieben und unwahrscheinlich? Na dann wartet mal diese Folge ab.
Wo stehen wir da genau? Sind du und ich und ihr, aber auch die Firmen hier in Deutschland, gefangen im Technologiespinnennetz? Wie werden wir digital unabhängig?
Wir können eins schon mal verraten, es gibt eine ganze Menge Lösungen, aber man muss genau nach ihnen suchen, weil es uns Microsoft, Google und Co. natürlich so schwer wie möglich machen, Alternativen zu ihnen zu finden.
Wir legen los. Ganz ehrlich, die meiste Zeit haben wir uns doch überhaupt keine Gedanken gemacht, welches Betriebssystem wir auf unserem Laptop haben oder über welchen Messenger wir mit unseren Freunden chatten oder in welcher Cloud wir unsere Fotos speichern. Das hat sich mit Donald Trump für viele ja dann doch geändert.
Ganz ehrlich, vor allem wenn man sich anguckt, wer ihn so alles unterstützt und da auf seinen Tribünen rumgerannt ist. Halb Silicon Valley hat an Trump gespendet. In erster Reihe natürlich Elon Musk, aber auch Amazon, Meta und Co. Die versprechen sich davon natürlich auch was, dass sie den Präsidenten in ihrem Sinne beeinflussen können. Dass sie ihn zum Beispiel davon überzeugen können, dass sie von der EU unfair und viel zu streng behandelt werden.
Und wir haben ja bei den Zöllen gesehen, was passiert, wenn Trump sich unfair behandelt fühlt. Da schlägt er mal eben 100% Zoll auf Waren aus China und nimmt sie dann wieder zurück, wenn die dann mit ihm einen Deal machen. Gibt's ein gutes Wort für. Erpressung.
Und wie erpressbar sind wir? Guck mal auf diese ganze Technik aus den USA. Wenn Trump auf die Idee kommen würde, dass mit dem Internet mal irgendwas nicht stimmt, dass Europa die amerikanischen Tech-Firmen ungerecht behandelt, wenn er entscheidet, das jetzt mal als Verhandlungsmasse so einzusetzen, solange ihr Europa und schlecht behandelt, sind die Server dicht?
Aber wie realistisch ist das? Wir schauen uns mal das an, was die EU von Meta, Google und Co. verlangt. Datenschutz, ethische Verantwortung, Respekt vor Andersdenkenden, eigene Server für die Daten von europäischen Accounts. Für Firmen wie Google, Meta, Amazon, die mit Datensammlung Geld verdienen, sind das Hindernisse, Hürden, die alles komplizierter machen, irgendwelche europäische Hirngespinste.
Dem könnten sie sich widersetzen. Das wäre aber sowohl wirtschaftlich als auch politisch schwierig bis unsinnig. Europa ist nämlich für die amerikanischen Firmen ein extrem wichtiger Markt. Freiwillig würden die nie das Feld räumen. Aber jetzt Stichwort Zölle, Donald Trump hält sich ja nicht an übliche Spielregeln. Wenn er sich persönlich oder er sein Land ungerecht behandelt fühlt, dann macht er offensichtlich, was er will.
Auch wenn das vielleicht im Moment noch unwahrscheinlich klingt, aber lass es mal durchspielen. So einen typischen Tag in unserem Plus-Minus-Leben. Nachdem wir einen Podcast fertig gemacht haben, Skript schreiben mit so einem geteilten Word-Dokument auf einem amerikanischen Laptop.
Zwei amerikanischen Laptops.
Machen wir so eine Redaktionskonferenz über Microsoft Teams, natürlich auch mit Kamera an.
Nebenbei dann schon mal den Abendplan, natürlich möglichst einfach. Da kommt eine WhatsApp-Gruppe ins Spiel. Wir müssen ja noch klären, in welcher Barkneipe im Restaurant wir uns treffen. Da schickt einer einen Link rum, hier eine Google-Bewertung, da zentral gelegen. Da kommen wir alle gut hin.
Und dann am Ende des Abends die Rechnung gezahlt mit der PayPal-App auf dem iPhone oder auf dem Android-Smartphone.
Alle Daten des ganzen Tages landen natürlich auf den Servern der großen US-Konzerne. Wenn wir mal die weltweite Cloud-Speicherkapazität zusammenrechnen, dann ist das Wahnsinn. Amazon plus Alphabet plus Microsoft gleich 60% der gesamten Weltkapazität.
Das heißt, unsere Fotos, E-Mails, gespeicherten Daten liegen auf irgendwelchen Servern irgendwo in irgendwelchen Ländern. Und ja, die Anbieter müssen EU-konform vertrauliche Daten von EU-Bürgerinnen und Bürgern so speichern, dass sie sicher und verschlüsselt sind. Auch wenn die Server in anderen Ländern stehen. Aber US-Regel: amerikanische Firmen müssen Schlupflöcher einbauen, um im Bedrohungsfall Daten mitlesen zu können. Ja, im Ausnahmefall und ja, anonymisiert.
Das heißt aber, Nachrichten, die wir über US-Firmen austauschen oder alle Sachen, die wir in der Cloud speichern, können im Ernstfall von US-Behörden mitgelesen werden, hat uns auch der Netzexperte Jan Penfrath bestätigt. Jan ist Politikberater bei der Organisation European Digital Rights und sagt, die Unternehmen können versprechen, so viel sie wollen. US-Recht müssen sie auch beachten. Und deshalb sei es so wichtig, dass unsere Daten wenigstens end-to-end verschlüsselt werden. Er sagt, es sei echt wichtig, dass sich Europa dafür vehement einsetzt.
Nun spricht ja durchaus was dafür, dass Trump die europäischen Spielregeln nicht passen. Digital Markets Act, Datenschutzgrundverordnung, der AI Act, all diese EU-Regeln für Unternehmen, die mit Internetdiensten und KI Geld verdienen wollen, aus Sicht vieler Amerikaner sind die halt unnütz und fast schon Freiheitsberaubung. Und dann lass uns mal annehmen, Trump beschließt, das muss sich ändern und zieht einfach den Stecker.
Ja, dann stehen wir ganz schön blöd da. Denn auch wenn er das wie bei den Zöllen nach ein paar Tagen wieder rückgängig machen würde, schon so ein paar Stunden ohne Zugriff auf unsere Daten, sämtliche Daten, und wir hätten riesige Probleme. Fotos weg, WhatsApp down, Amazon Error.
Wir sind, was Tech und Internet Services angeht, komplett abhängig von den USA. Warum das historische Gründe hat, dass die ganz großen Unternehmen da sitzen und warum sich Deutschland damit so schwer tut, auch nur ansatzweise mitzuhalten, dazu haben wir letztens schon mal eine Folge gemacht. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Und ich frage mich immer, ist das denn wirklich so krass? Können wir da denn wirklich gar kein bisschen mitspielen? Oder gibt es hier vielleicht doch Firmen oder Initiativen, die uns helfen könnten, so ein bisschen weniger abhängig zu sein von den großen Playern? Ich sag mal so, das geht, aber es ist schon mühsam.
Weil klar, die großen und eben oft amerikanischen Konzerne, die haben uns im Griff. Beispiel, fürs iPhone brauche ich ein Apple-Login und direkt dazu gibt es so ein bisschen Speicherplatz in der Cloud. Und wenn ich da erstmal meine Fotos hochgeladen habe, dann bleibe ich natürlich dabei und schließe vielleicht doch ein Abo für mehr Speicherplatz ab. Ist übrigens bei mir ganz genauso. Es ist halt irgendwie total komfortabel im Apple-Kosmos. Aber auch zu komfortabel, als dass ich jetzt Bock hätte, auf irgendwas anderes umzusteigen, auch wenn es vielleicht klug wäre.
Ja, aber auch bei Samsung Galaxy, Google Pixel und wie die Androids alle heißen, ist das ja auch das gleiche Spiel. Nur mit Google als Standard. Erstmal überall auf Akzeptieren klicken und schon habe ich Gmail als Mailadresse, Google für meine Fotos, Google als Suchmaschine und alles Google.
Wenn ich Alternativen will, muss ich mich aktiv dafür entscheiden. Und zum Beispiel im Fall von Suchmaschinen, da gibt's ja durchaus Alternativen. DuckDuckGo, das ist so ein Klassiker. Das Unternehmen legt extrem viel Wert auf Datenschutz, ist aber auch aus den USA.
Ja, und in Europa, da geht auch was. Da tun sich gerade zwei besonders interessante Unternehmen zusammen, nämlich Ecosia aus Deutschland und Quant aus Frankreich.
Ecosia kennt ihr vielleicht sogar, eine Suchmaschine aus Berlin, die besonders umweltfreundlich sein will. Die will jetzt gemeinsam mit dieser französischen Suchmaschine Quant ein neues System entwickeln.
Im Moment sind beide noch von zwei US-Riesen, so muss man es auch sagen, abhängig. Sie sind an Google bzw. an Microsofts Bing angeschlossen. Bis jetzt Denn aktuell versuchen sie gemeinsam, eine neue Suchfunktion zu entwickeln. Die soll dann weniger wie das klassische Googlen funktionieren, sondern mehr wie KI. Das Ziel, so ein Chatbot, der auch Fragen beantworten kann wie: Ich suche ein italienisches Restaurant, maximal 10 Minuten von einem Badesee entfernt und das bitte im Umkreis von 20 Kilometern um Frankfurt. Für solche komplizierten Fragen wird's ganz ohne Google und Bing vermutlich nicht klappen, aber der Profit für uns konnte sein, dass nicht jeder seine einzelnen Userdaten in die USA schickt und das wäre ja dann schon mal besser als nix.
Und auch beim Thema Fotos und Cloud-Speicher ist das Angebot größer als man denkt. Und vor allem, es wächst. Da hat Trump offenbar schon einiges in Bewegung gesetzt. Einige Beispiele: Internext aus Spanien, HiveNet aus der Schweiz, Zeitkapsel aus Österreich. Teilweise sind die echt erst so ein paar Monate alt. Alle betonen, dass sie deutlich besser auf Sicherheit achten als die Großen.
Ja, aber ich kenne das, als ich damals mit, Achtung, Star Office versucht habe, von Word wegzukommen. Wenn man da weg will von den Großen, ob sie jetzt Microsoft, Google oder Apple heißen, da muss man erstmal so ein bisschen rumprobieren, sich auch ärgern über Bugs und dann klappt das alles nicht und es ist nicht einfach, muss man ganz klar zugeben. Und es ist meistens auch so, dass man sehr allein ist und man muss das wirklich wollen. Es gibt mittlerweile zwar auch deutsche Firmen, die sich aus dieser kleinen Bastlerecke rausgearbeitet haben. IONOS wäre sowas zum Beispiel oder natürlich die Telekom. Beide bieten Cloud-Dienste für private und kommerzielle Nutzer, Datenspeicher, Websites und E-Mail-Adressen. Natürlich auch.
Und auch die bekannten Plattformen wie web.de und GMX, beides Anbieter, die zum 1&1-Konzern gehören. Die Grundfunktionen sind gratis. Wer keine Werbung will oder mehr Speicherplatz braucht, muss ein Abo abschließen. Also eigentlich alles wie bei Google, nur halt deutsch. Garantiert datenschutzkonform und ohne mögliche Schlupflöcher für US-Überwacher.
Mails haben übrigens einen großen Vorteil. Man kann ja egal von welchem Anbieter zu einem anderen kreuz und quer schreiben. Also von einer T-Online-Adresse zu einer Gmail-Adresse und zu web.de. Das ist ja völlig egal. So einfach ist es leider in der Messenger-Welt nicht.
Alternativen zu WhatsApp, die gibt's ja eigentlich auch und zwar viele. Aber wir hatten es ja schon am Anfang gesagt. Irgendwie sind halt alle dort. Da komme ich gar nicht drum rum wegen der Orga-Gruppe für den Kindergarten oder die Freundesgruppe rund um den JGA oder allein der Familienchat. Und wenn ich europäische Lösungen wie Threema aus der Schweiz nutze, dann stehe ich da halt vielleicht allein da.
Ich bin mit dir da.
Ja, immerhin.
Aber nur wir.
Ja, bringt uns irgendwie nichts. Ne? Es gibt einen Fachbegriff dafür, Netzwerkeffekt nämlich. Es ist halt doof, wenn wir zwei auf eine Party gehen, ja, stellen wir uns in den einzig leeren Raum und erwarten, dass die anderen dann schon irgendwie zu uns kommen. Die Erfahrung zeigt, deswegen Netzwerkeffekt, die machen das gar nicht.
Und genau deshalb bastelt die EU an einer Art Zusatzeingangstür für unsere Party. Seit 2022 gibt es den sogenannten Digital Markets Act, DMA. Der soll den sogenannten Gatekeepern besonders auf die Finger schauen. Und jetzt sagen wir mal Gatekeeper, was ist denn das? Das sind Firmen und Services, die einen Markt dominieren. Und damit bestimmen, wer rein darf und wer nicht. Das sind laut EU-Definition die 5 Großen aus den USA. Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, Meta. Und dazu kommen die chinesische Firma hinter TikTok, das ist ByteDance, und Booking.com.
Für diese 7 Firmen hat die EU eigene Regeln geschaffen, zum Beispiel was die Nutzung von Daten angeht und die Weitergabe. Google muss unter anderem Nutzerinformationen auch an Konkurrenzunternehmen weitergeben, also beispielsweise was Menschen googeln. Das soll den Werbemarkt im Internet fairer machen. Und für WhatsApp bedeutet das, es muss Interoperabilität zulassen, also die Möglichkeit toll schaffen, dass wir auch über andere Messenger-Dienste mit WhatsApp kommunizieren.
Ganz kurz, seit wann gibt's den Digital Markets Act nochmal?
2022.
Ja, aber Signal-Nachrichten an einen WhatsApp-Kontakt zu schicken, das geht nicht.
Das stimmt. Es braucht halt alles seine Zeit. Ja, ja.
25 ist jetzt, ne? Also seit 3 Jahren und es geht noch nicht.
Ja, okay. Allein die Recherche der EU, wer jetzt eigentlich mit welchen Services ein Gatekeeper ist, die hat rund 2 Jahre gedauert. Und jetzt, wo klar ist, dass Meta WhatsApp in Europa umbauen muss, muss Meta WhatsApp halt noch umbauen.
Ah ja, und was tatsächlich gerade das größere Problem ist, die anderen Firmen, die müssen ja auch noch umbauen. Gerade die, die mehr auf Datenschutz schauen, wie jetzt zum Beispiel Threema oder der US-Anbieter Signal, die haben da große Bauchschmerzen mit, wenn sie ihren Usern jetzt klar machen sollen, ja, dass Meta jetzt plötzlich Daten von ihnen aufgreifen kann, weil das ist ja auch klar, ne? Wenn ich eine Nachricht an WhatsApp schicken will, dann muss Signal ja quasi anklingeln und Meta kriegt eine Möglichkeit, die verschlüsselte Nachricht zu entschlüsseln. Das ist ja irgendwie ein totaler Widerspruch.
Insofern ist das alles noch in Arbeit und selbst wenn Meta die Schnittstellen zur Verfügung stellt, ob die anderen Firmen diese Möglichkeit dann auch wirklich nutzen, da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Wer denkt, das war jetzt schon schwierig? Es wird noch schwieriger. Bei Social Media, da stoßen wir in Europa echt an unsere Grenzen. Facebook und Insta und TikTok sind quasi alternativlos. Sag mir mal, was es da sonst noch gibt. Ich glaube, StudiVZ ist tot. Die einzige konsequente Lösung wäre, tatsächlich drauf zu verzichten. Und das wollen die allermeisten nicht.
Ja, das verstehe ich auch. Da passt das Bild von der Party ja auch. Die wenigsten wollen die Party verlassen oder gar nicht erst hingehen, wenn alle da sind.
Ja, und privat ist das ja wirklich schon ein Thema. Und da kann man sagen, ja gut, das ist irgendwie Freizeit und vielleicht nicht so wichtig. Ich kann verzichten, aber zumindest ist es dann deine eigene Entscheidung. Und ganz krass wird's dann aber im Job.
Und zwar gar nicht so sehr für uns, aber vor allem für unsere Arbeitgeber, weil die darauf angewiesen sind, dass Infos natürlich in Echtzeit hin und her geschickt werden können und sie gleichzeitig unfassbar viele Daten speichern müssen. Da reden wir ganz schnell über Hunderte, wenn nicht Tausende Terabyte. Und wo werden die gespeichert? Ganz oft bei Amazon Web Services. Das ist eine der Adressen schlechthin, um Firmendaten zu speichern, aber auch Firmenprogramme laufen zu lassen.
Ja, und da wären wir natürlich bei dem anderen Büroklassiker, Microsoft. Word, Excel, Outlook, Teams. Gerade für große Firmen, wo Hunderte, oft Tausende Anrufe und Mails gleichzeitig durch die Gegend fliegen, sind das die Systeme, auf die sich alle verlassen. Die sind stabil, die sind schnell. Aber sind sie auch sicher?
Naja, hier versprechen die Unternehmen zwar, wir lassen eure Daten auf Servern in Europa und schicken sie nicht in die USA. Aber auch hier gilt das, was der Netzexperte Jan Penfrath gesagt hat. Teams-Nachrichten sind so sicher, wie es US-Behörden wollen. Im Bedrohungsfall, den sie selbst definieren, kann Microsoft nicht allzu viel ausrichten. Sie haben das Problem jetzt aber erkannt. Microsoft und übrigens auch SAP arbeiten gerade daran, wie sie die europäischen Daten vor dem Zugriff der US-Behörden schützen können. Da wird also bald was kommen. Bis dahin aber gilt, verschlüsseln, 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 damit die Behörden möglichst wenig Infos aus den Daten ziehen können.
Und dann kann man ja auf die Idee kommen, ich habe es euch gerade schon erzählt, von Microsoft wegzukommen. Mein Versuch Ende der 90er, ich starte mit Open Office durch und mache mich nicht von Windows abhängig. Vielleicht sogar mit einem ganz abgedrehten anderen Betriebssystem, Linux. Alles Open Source, das ist die Nerd-Variante eines Betriebssystems.
Tja, aber man weiß auch, was diesen Nerds wichtig ist, nämlich nicht immer den einfacheren Weg gehen und Dinge von der Stange kaufen, sondern so lang dran rumbasteln, bis es hundertprozentig zu ihnen passt. Und ja, wenn man lang genug dran rumgebastelt hat, dann ist es wirklich super, total flexibel, total sicher, unendliche Anwendungsmöglichkeiten, aber eben nur, wenn man es beherrscht, wenn man die Zeit investiert. Und weil das die wenigsten mitbringen, ist Linux jetzt auch nicht super weit verbreitet.
Dabei, du hast das ja ausgebreitet, ne? Das System bietet echt viele Vorteile, auch finanziell. Windows ist, wenn du das kommerziell nutzen willst, echt super teuer. Firmen, die zahlen richtig viel Geld für den Service, für Updates, für die Clouds.
Und so richtig viele Möglichkeiten, das System so einzustellen, dass es für die eigene Arbeit am besten passt, die gibt's auch nicht. Mal abgesehen von den möglichen Schlupflöchern für amerikanische Überwachungssysteme. Und jetzt mögt ihr vielleicht selbst schon gedacht haben, aber wir haben hier doch was, eine deutsche Alternative. SAP, die waren doch mal mit die allerersten, die so Firmensoftware verkauft haben. Und am Thema Cloud arbeiten sie ja auch schon einige Zeit.
Ich habe leider ein riesiges Aber. Auch hinter den SAP-Angeboten steckt Microsoft. Die kooperieren miteinander. Ob die Daten dort also hundertprozentig sicher sind, man weiß es nicht.
Und über einen anderen großen deutschen Player haben wir ja sogar mal eine eigene Folge gemacht hier im Plus-Minus-Podcast. Lidl, also streng genommen die Schwarzgruppe, die hinter den Supermarktketten Lidl und Kaufland steht. Warum die voll ins Cloud- und Cybersecurity-Business eingestiegen sind, das könnt ihr euch nochmal anhören. Der Link ist in den Shownotes, aber die starten eben erst, sind noch keine echte Alternative für die vielen Belange eines Arbeitgebers.
Okay, dann lass uns jetzt erstmal auf noch eine andere Branche gucken. Die arbeiten mit Daten, die mir persönlich noch viel wichtiger sind als Firmendaten, nämlich mit meinen eigenen. Verwaltung, Behörden, die verwalten die sensibelsten Daten, die es gibt. Geburtsdaten, Adressen, mit wem wir verheiratet sind, was wir für Jobs haben und so weiter und so fort. Stell dir mal vor, das ist plötzlich alles weg, weggesperrt, kein Zugriff mehr, quasi ein Hackerangriff, ohne dass wir wirklich gehackt werden, sondern vielleicht einfach nur aus den USA abgestellt.
Die Lösung auch hier? Open Source, also zum Beispiel Linux und dazu passende Programme, die nicht von irgendwelchen Konzernen verwaltet werden, die also sicherer sind, besser anpassbar und ja, auch günstiger. Klingt eigentlich verrückt, dass da noch keine Verwaltung drauf gekommen ist. Stimmt auch nicht. München ist da drauf gekommen und hat Anfang der 2000er das Projekt Limux gestartet.
Ich liebe den Namen Limux. Die komplette Verwaltung der Stadt sollte das Betriebssystem wechseln. Weg vom hübschen, aber teuren Glaskasten Windows hin zu Open Source. Insgesamt 10 Jahre lang hat es dann gedauert. Im Jahr 2013 waren die Systeme umgestellt. Kostenersparnis laut der Stadt München rund 23 Millionen Euro.
Ja, aber es gibt auch noch eine andere Zahl, die kommt aus einer externen Studie, die behauptet genau das Gegenteil. Die Stadt hätte sich 60 Millionen Euro gespart, wenn sie bei Windows geblieben wäre. Mhm. Beauftragt hatte diese Gegenstudie Microsoft.
Komisch, ne?
Also die Firma hinter Windows. Naja, aber sei es drum. 2017 war die schöne neue Linux-Welt in München schon wieder vorbei und die Stadt ist wieder zu Windows zurückgekehrt.
Fun Fact am Rande, kurz vorher hatte Microsoft seinen Deutschland-Hauptsitz nach München verlegt. Ob da vielleicht was mit zusammenhängt?
Wer weiß das schon. Die offizielle Begründung, es gab schlicht und ergreifend zu viele Programme, die unter Linux nicht so richtig funktioniert haben, die aber wichtig für die tägliche Arbeit waren oder wo Microsoft-Produkte einfach besser waren, zum Beispiel bei der Videotelefonie. Seit 2020 benutzt die Münchner Stadtverwaltung also wieder Windows.
Open Source ist aber nicht völlig weg vom Fenster. Für einige Schnittstellen und Programme im System arbeitet die Stadt mit eigenem Code und versucht, nicht für alles Musterlösungen von Microsoft zu übernehmen. Vollständig abhängig von großen Playern wie Windows oder SAP will sich die Verwaltung nicht mehr machen. Alles, was mit unabhängigen Programmen gut geht, wird gemacht, heißt es, aber nicht mehr auf Teufel komm raus.
Und auch spannend, die Stadt bietet Sabbatical-Programme an. Und zwar für Coding-Fachleute, auch von anderen Arbeitgebern. Wer eine Pause vom eigentlichen Job machen will, kann sich bei der Stadt München bewerben und sich bis zu 6 Monate lang austoben, Code verbessern, neue Programme entwickeln und das bezahlt.
Und trotzdem hat offensichtlich nicht alles auf Anhieb geklappt in München, aber am anderen Ende von Deutschland will es trotzdem jemand nochmal ausprobieren. Schleswig-Holstein nämlich. Auch hier laufen die Planungen schon einige Jahre. Das Ziel ist das gleiche. Weg von den großen Playern hin zu freien und sicheren Systemen.
Seit einem Jahr ist der Umbau jetzt im Gange. Auf insgesamt 25.000 Arbeitsplätzen läuft seit April 2024 LibreOffice, also die Open-Source-Alternative zu Word, Excel und Co.
Ist der Nachfolger von meinem OpenOffice, ne?
Ja, guck.
Ja, guck. In einigen Monaten soll dann die komplette Verwaltung auf Open-Source-Systemen wie Linux laufen. Ob hier das Gleiche rauskommt, wie vor 5 Jahren in München, wir hoffen jetzt mal nicht. Also was cool ist, die Systeme sollen nach der Entwicklung veröffentlicht werden. Übrigens auch die, die man in München genutzt hat. Dann könnte das theoretisch auch für eine andere Stadt oder für ein anderes Land interessant sein. Dann können sich Verwaltungen vielleicht was abgucken und ausprobieren.
Um sowas zu koordinieren, gibt es in Deutschland sogar eine Stelle, die nennt sich CENDIS, das Zentrum Digitale Souveränität. Die sind dem Bundesinnenministerium unterstellt und sollen dabei helfen, Open-Source-Projekte miteinander zu vernetzen. Das klingt eigentlich nach einer guten Sache, nicht nur für Deutschland.
Zusammenarbeit ist das Nonplusultra. Das gilt in der klassischen Wirtschaft, aber natürlich auch im Tech-Bereich. Deutschland, Frankreich, Italien. alleine viel zu schwach, um wirklich gegen die USA oder China anzukommen. Aber wir haben das ja in mehreren Folgen schon mal so gehabt. Ein gemeinsamer Markt, gemeinsame Regeln, gemeinsame Ideen, die machen uns dann erfolgreich und stark.
Findet auch der Netzexperte Jan Penfrath von European Digital Rights. Er glaubt, diese Regelungen könnten uns wirklich helfen. Europa dürfe sich jetzt nicht von Trump und den Ausreden der Tech-Konzerne unter Druck setzen lassen, sondern konsequent das Recht anwenden. Und beim Thema Internet und Cloud-Dienste gilt das Motto, lieber spät als nie.
Und fürs Thema KI, da ist die EU vielleicht sogar mal schnell genug. Denn der AI Act, also die Regelungen für KI-Nutzung, die sind seit dem letzten August in Kraft. Also nur ein paar Monate nach dem Hype und nicht wie beim Internet gefühlt 20 Jahre zu spät. Auch hier jammern die großen Player. Auch hier sind es natürlich Google, Meta, Microsoft und OpenAI, die Firma hinter ChatGPT.
Genau, die finden die Regeln natürlich doof, weil das macht alles so kompliziert und so langsam und verhindert Innovation. Aber auch im Bereich KI gibt es schon Alternativen. Der europäische Vorreiter kommt aus Frankreich, heißt Mistral und kann in vielen Bereichen mit den US-Programmen mithalten. Und was den Datenschutz angeht, Mistrals Chat-Funktion nutzt schon in der Standardeinstellung keine unserer Chats, um das System damit zu trainieren. Bei ChatGPT zum Beispiel muss man aktiv widersprechen.
Es ist also einiges in Bewegung in Europa. Da entsteht gerade ganz viel Neues. Und klar, auch die Unternehmen bei uns sind nicht immer einverstanden mit unseren EU-Regeln. Da gibt's auch viel Kritik, dass sie viel zu streng seien, dass sie Innovationen ausbremsen würden. Aber das passiert eben auf den normalen Wegen, die in der Demokratie dafür vorgesehen sind. Zum Beispiel über Lobbygruppen und nicht, indem sie uns einfach so ins digitale Nirvana schicken und den Stecker ziehen würden.
Und im Idealfall schützen uns diese Regeln eben schon, bevor etwas passiert. Oder zumindest dann, wenn der Schaden noch nicht allzu groß ist.
Und eine so krasse Abhängigkeit von einem anderen Staat, dass die ein Problem ist, das haben wir ja gerade auch erst bei Corona gelernt. Sind die Lieferketten erstmal zusammengebrochen, dann ist der Stillstand schneller da, als wir uns das vorstellen können.
Und jetzt sind halt sogar unsere langjährigen Verbündeten zu einem potenziellen Problem geworden. Andererseits, und vielleicht kann man hinten raus jetzt doch noch irgendwie versöhnlich werden, Trumps Politik könnte auch einfach ein Weckruf sein. Nämlich die Themen Internet, Technologie, KI, digitale Souveränität endlich anzugehen. Weil gerade bei den digitalen Themen können uns die Lösungen ja sogar doppelt weiterbringen. Bessere digitale Vernetzung, gemeinsame Datenstandards, das baut ganz von allein Bürokratie ab.
Und das ist genau das, was auch in der EU fehlt. Nicht nur in den Unternehmen. Eigene europäische Systeme zu haben und nicht von irgendwelchen US-Firmen abhängig zu sein, das wäre ein ziemlich krasser Nebeneffekt.
Auf europäischer Ebene gibt es da auch gerade eine große Initiative. Eurostack heißt die. Dahinter stehen rund 200 Unternehmen und Verbände aus Europa. Die Vision, eine komplett europäische Infrastruktur von der Chipherstellung über Serverstrukturen bis irgendwann zu eigenen Plattformen für Social Media und E-Commerce.
Eine fantastische Vision und vielleicht ja irgendwann sogar Realität. Wollen wir eine Jahreszahl nennen? Wahrscheinlich lieber nicht. Ist auch egal. Kommt natürlich nicht nächste und auch nicht übernächste Woche.
Und so lange reicht's vielleicht auch, wenn wir mal in uns gehen und überlegen, wo es vielleicht europäische Alternativen gibt zu den bequemen US-Standards. Vielleicht mal nicht mit PayPal bezahlen, sondern sich bei Vero anmelden. Viele deutsche Geldinstitute sind da schon am Start.
Ich habe es gestern tatsächlich in der Hand gehabt am Handy und habe gedacht, soll ich mich jetzt registrieren oder nicht? Und dann ist was dazwischen gekommen.
Siehste,
ich
hab's noch aber nicht jetzt gemacht. Nach der Folge
so,
bitte.
Mein Gehirn ist darauf gepolt. Oder was ist denn beim nächsten Online-Shoppen über dieses schwedische System Klarna vielleicht mal bezahlen? Vielleicht auch das Buch bei Thalia, Osiander oder Hugendubel kaufen?
Oder die ARD-Audiothek nutzen statt Apple und Amazon. Wir freuen uns, wenn ihr diese Plattform nutzt. Ehrlicherweise unter uns. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast irgendwo anders hört. Vielen Dank für dieses Mal hören. Wenn euch das gefallen hat, dann habt ihr die Chance, egal auf welcher Plattform, aber am allerliebsten in der ARD Audiothek,
diesen Podcast zu abonnieren.
Wir freuen uns ja total, wenn wir euch zum Nachdenken bringen und euch wirklich dieser Podcast weiterbringt in eurem Leben. Da könnt ihr uns auch gerne zu schreiben. Wir hätten gerne Mails und auch Anregungen. Was fehlt euch in eurem Leben? Worauf sollen wir nochmal genauer gucken? plus-podcast@ard.de wäre unsere Adresse für eure Rückmeldung.
Danke geht raus an den Autor dieser Folge, Lukas Graf.
Und an die Redakteurin, Christine Bergmann.
In der Technik sitzen Simon Krämer und Jens Baumgart.
Und David Alf war an der einen Seite des Mikrofons.
Und auf der anderen Seite an einem anderen Mikrofon, ehrlicherweise, Anna Planck.
Ja, ist selten, dass wir uns ein Mikrofon teilen, ne?
Das ist, glaube ich, noch nie vorgekommen.
Nee, das ist...
Können wir mal testen, aber ich wüsste gar nicht genau, warum.
Lassen wir das. Zu viel Neues, weil dieser Podcast hat schon so viele Neuerungen im Gehirn aufgemacht. Das muss man erstmal sacken lassen.
Richtig, richtig. Ein Podcast für Traditionsbewusste. Grüße gehen raus, bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Wir haben es auch heute wieder gemerkt, unser Alltag ist doch voller komplexer Fragen. Wenn ihr auf die Antworten sucht, dann möchten wir euch den Podcast Quarks Daily ans Herz legen. Der hilft, euch zu orientieren und beantwortet Fragen immer mit dem aktuellsten Wissen aus der Forschung und mit nachhaltigen Lösungsvorschlägen.
Das sind so Fragen wie, ob wir eigentlich klimaneutral in den Urlaub können, ob wir noch Bargeld brauchen oder was wir gegen Vergesslichkeit und FOMO tun können.
Fear of missing out. Ne?
So sieht's aus. Mhm. Quarks Daily findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den passenden Link packen wir euch ganz bequem, wie immer, in diese Shownotes.